Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Mit Hubert Arne Mellissen, der Ihnen eine angenehme Mittagsstunde wünscht. Der 29. Juni ist der traditionelle Tag katholischer Priesterweihen zum Fest Peter und Paul. Heute wird mit der Tradition gebrochen. Auf der Donau zwischen Passau und Linz dampft ein Schiff und darauf 9 katholische Frauen, die zu Priesterinnen geweiht werden. Die Kirche lehnt die Weihe ab, aber die Frauen wollen damit auf die von ihnen wahrgenommene Unwertigkeit von Mann und Frau in der katholischen Kirche verweisen. Übermorgen, am 1. Juli, tritt das neue Wohnungseigentumsgesetz in Kraft und bringt einige wesentliche Änderungen. Es wird damit erstmals gemeinsames Wohnungseigentum auch für Personen ermöglicht, die nicht miteinander verheiratet sind.
Was bisher nur Ehepartnern möglich ist, nämlich gemeinsames Eigentum an einer Wohnung, wird mit dem neuen Gesetz für alle erlaubt. Künftig können 2 beliebige Partner gemeinsam Eigentum an einer Wohnung erwerben. Davon profitieren hauptsächlich uneheliche und gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften, aber es wäre auch denkbar, dass beispielsweise eine Mutter gemeinsam mit ihrem Kind Eigentum an einer Wohnung begründet. Wenn man von der neuen Möglichkeit des gemeinsamen Wohnungseigentums Gebrauch macht, sollte man sich allerdings absichern. Stirbt nämlich einer der beiden Wohnungseigentümer, muss der andere, den Erben, die halbe Wohnung zum Verkehrswert abgelten, und zwar unabhängig davon, wie viel er an der Wohnung seinerzeit bezahlt hat. Diese Regelung kann man allerdings umgehen, indem die beiden Eigentümer zu Lebzeiten in einem Notariatsakt eine billigere Abgeltung im Todesfall vereinbaren. Diese Abgeltung darf allerdings die gesetzlichen Pflichtteilsansprüche von Erben nicht unterschreiten. Sie dürfte also, wenn der Verstorbene Kinder hat, nicht unter einem Viertel des Wohnungswertes liegen. Gemeinsames Eigentum von mehr als 2 Personen an einer Wohnung ist auch nach dem neuen Gesetz nicht möglich.
Ein Ereignis der besonderen Art hat heute die Wiener Hofburg zu bieten. Anlässlich des 10. Jahrestags seiner Angelobung am 8. Juli lädt Bundespräsident Thomas Klestil zu einem Tag der offenen Tür. Das ist jetzt schon das 3. Mal, dass Klestil die Pforten der Hofburg für die Bevölkerung öffnet, und es gibt da noch bis 14 Uhr die seltene Gelegenheit, die Räumlichkeiten der Präsidentschaftskanzlei zu besichtigen und dem Präsidentschaftsehepaar Margot Klestil-Löffler und Thomas Klestil die Hand zu schütteln und ein wenig mit den beiden zu plaudern oder vielleicht auch das neueste Buch unterzeichnen zu lassen. Eva Haslinger hat sich unter die Besucher und Schaulustigen gemischt.
Reger Besucherandrang bereits um 10 Uhr morgens. Die Warteschlange vor der Hofburg hat schon eine beachtliche Länge erreicht. Eine Blasmusikkapelle des Bundesheers versüßt die Wartezeit. Die Menschen stellen sich geduldig an, bietet sich hier doch heute eine seltene Gelegenheit.
Ja, ich möchte Herrn Bundespräsidenten die Hand schütteln und möchte mir die Räume anschauen.
Ja, weil der Bundespräsident 10 Jahre Jubiläum hat.
Erstens mal die Räume will ich sehen und zweitens einmal will ich den Herrn Präsidenten sehen.
Nach einem Sicherheitscheck werden die Menschen in Gruppen in die Hofburg geleitet. Die meisten gehen staunend durch die altehrwürdigen Räumlichkeiten, bewundern die kostbaren Bilder an den Wänden, die beeindruckenden Zimmerfluchten und die prächtigen Kristallluster.
Schön. Nein, sehr schön.
Auch der Wissensdurst der Besucher wird gestillt.
Zur Zeit der Kaiserin Maria Theresia war das hier ein Wohnzimmer der kaiserlichen Familie.
Endlich ist es dann soweit. Die Ankunft im Maria-Theresien-Zimmer, wo Bundespräsident Klestil und seine Gemahlin die Menschen begrüßen.
Guten Morgen.
Wo kommen Sie her?
Das bin ich auch extra gefahren.
Danke, das kann man sagen.
Grüß Gott.
Wo sind Sie her?
Burgenland. Burgenland.
Thomas Kirchen.
Da waren wir fast. Ja, kenne ich alles. Und vorige Woche waren wir dort.
Mit dem Bundespräsidenten einmal nett plaudern, das scheint die Devise zu sein. So kommen etwa Fragen nach dem Befinden des Staatsoberhauptes.
Es geht mir gut.
Ja, es geht mir gut. Danke vielmals, dass Sie das sagen.
Auch ein 5-jähriger Bub darf dem Präsidenten die Hand schütteln.
Grüß dich.
Guten Morgen.
Ich freue mich, dass du mich besuchen kommst zum 10-jährigen Jubiläum.
Sogar eine Gruppe deutscher Besucher hat sich in der Hofburg eingefunden.
Herzlich willkommen in Österreich.
Dankeschön, und wir freuen uns auch mal.
Das ist Pflege der guten Nachbarschaft.
Genau.
Ja, ja. Bei uns ist die Hofburg offen. Der Bundespräsident feiert 10 Jahre mit dem Volk.
Eine Frau aus Oberösterreich drückt der Präsidentengemahlin eine Tafel Schokolade und ein Souvenir aus ihrer Heimat in die Hand. einen überdimensionalen Bleistift mit einem ebensolchen Radiergummi.
Bei Ihrer Radierfüll, schaut er das an. Herrlich, danke vielmals.
Danke vielmals.
Danke vielmals.
Danke.
Bundespräsident Klestil genießt das Bad in der Menge sichtlich.
Ich fühle mich sehr wohl und ich sage Ihnen auch genau warum. Weil die Menschen sehr freundlich sind und ich das als Anerkennung empfinde, dass ich mich als Mensch nicht geändert habe in den 10 Jahren, dass ich offenbar nach Meinung dieser Leute mein Amt ordentlich ausgeübt habe und das gibt mir die Kraft, mit Hilfe und an der Seite meiner Frau, die 2 Jahre, die ich noch habe, ebenso hoffentlich positiv erledigen zu können.
Angetan auch die Besucher.
Ja, nett.
Haben Sie ihm irgendwas erzählt?
Nein.
Freundlich, nicht zu schnell. Ja. Er nimmt sich etwas Zeit.
Ja. Hat sich das ausgezahlt?
Ja, na sicher für uns schon.
Wie finden Sie den Bundespräsidenten?
So wie es immer, nicht? Er ist nur jugendlich aus, er wird ja heuer 70. Nicht?
Das Kommen habe sich auf jeden Fall ausgezahlt, so der Tenor. Denn wann kann man schon einem leibhaftigen Bundespräsidenten einmal die Hand schütteln?
Deutschlandradio Berlin.
Die Nachrichten. Soweit die Meldungen.
Deutschlandradio Berlin. Galerie.
Weiter Mikrofon ist Peter Kiefer. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Ist die Dame im Vorzimmer jemand, deren Aufgabe nur im Sortieren von Menschen liegt, die so gerne den Chef sprechen möchten? Sekretärinnen, nehme ich mal an, müssen mehr können. Was darüber berichten wir anschließend im Kompass. Jetzt liegt die Canadian Brass auf mit einer Duke Ellington-Komposition. Sekretäre haben sie im Lauf der jüngeren Geschichte sehr weit gebracht, nämlich bis an die Schalthebel der Macht, dann hießen sie Generalsekretäre. Sekretärinnen sind zwar selten in dieser Form nach außen getreten, aber man darf vermuten, dass sie innerhalb einer Firma oder einer Behörde weit mehr sind als nur freundliche Türöffnerinnen oder dass sie natürlich im Bedarfsfall auch ihre gut lackierten Klauen zeigen. Was sind also die Sekretärinnen für Wesen, um die sich ja kleine Legenden ranken? Katrin Messerschmidt sagt es Ihnen.
Ob ich gefährlich werden kann, das würde ich ja jetzt natürlich sofort abstreiten.
Also Kunden gegenüber mit Sicherheit kann ich nicht gefährlich werden. Also dass wir ins eigene Grab steigen, das ist Unsinn.
In manchen Bereichen kann eine Sekretärin Informationen lancieren und ihrem Chef schaden. Das würde aber keine Sekretärin tun, die noch weiter arbeiten möchte.
Sekretärinnen sind gefährlich für den Chef, für die Kunden und für die Kolleginnen. Diese Vorstellung gehört zum Sekretärinnen-Klischee wie das Lackieren der Fingernägel am Schreibtisch, wie das Gerücht, sie seien dumm und immer hinter ihrem Chef her. Sekretärinnen, das sind Schreibkräfte, Sachbearbeiterinnen, Assistentinnen, in den oberen Rängen Chefsekretärinnen, Vorstandssekretärinnen, Topsekretärinnen, Managing Director Assistants. Der Schreibtisch der Chefsekretärin ist der Schlüssel zum Chef, das Nadelöhr, durch das die Informationen fließen. Als rechte Hand des Chefs regeln sie komplizierte Vorgänge, meistens im Hintergrund, manchmal auch offen und direkt. Welche Entscheidungsbefugnisse sie haben, das hängt von der Branche ab, vom Stil des Chefs und dem eigenen. Tatort Stahlunternehmen. Zeit des Wirtschaftswunders.
Man hatte Kompetenzen. Mit 2021, 2022 habe ich tausende von Tonnen Stahl verkauft. Und das war, man hatte die freie Hand einfach. Das war damals ein Unternehmen mit 5000 Mitarbeitern. Also das war schon toll. Wenn man in der Industrie in exponierter Stellung ist, beispielsweise wie ich damals als Vorstandssekretärin, dann hat man wirklich die Fäden in der Hand.
Dorothee Hellwig hat ihre Macht genossen. Heute arbeitet sie als Chefsekretärin in einem großen Krankenhaus. Nächstes Jahr geht sie in Rente. Nach 40 Jahren in den obersten Etagen. Tatort Theater. Anja Brüser ist seit 2 Jahren die Assistentin des Intendanten. Sie ist zuständig für die gesamte Organisation in puncto Programm, Technik, Büroverwaltung, Kartenverkauf, Abonnements und Zuschauer.
Es gibt Abonnenten, die auf ihrem festen Platz bestehen. Aber die erste Reihe hat halt nur 10, 15, 20 Plätze. Und dann kommen Abonnenten, die also ihren Platz auch laut Karte in der ersten Reihe haben. Ich aber aufgrund schon fast gesundheitlicher Bedenken gemeint habe, sie in die dritte Reihe zu setzen, dann waren die Kunden nicht mit einverstanden. Ich habe dann meinen Funk genommen, habe meinem Kollegen gefunkt, bitte bringt mir mal 3 Stühle, es sind 3 Leute da, die in die erste Reihe möchten. Ja, die haben mir dann die Stühle gebracht. Ich habe die vor eine riesengroße Aktivbox gestellt bei einer Rockoper. Die Kunden haben sich dann freiwillig schon vor der Pause in die dritte Reihe verzogen.
Anja Brüser zuckt mit den Schultern. Wer nicht hören will, muss fühlen. Tatort Bank. Maria Leiner ist seit 5 Jahren Vorstandssekretärin. Die 3 Chefs ihrer Bank sind ihre unmittelbaren und einzigen Vorgesetzten.
Es gibt solche Situationen, wo ich weiß, dass der Kunde abhängig ist von den Worten, die ich jetzt dem Vorstand geben muss. Und es gibt auch Kunden, die sagen, ich sage das keiner Sekretärin oder Tippse oder wie auch immer. Und meine Antwort ist inzwischen, ich musste auch dazu lernen, es geht nur über mich. Also sie kommen nur an den Vorstand über mich. Aber das hat auch ein paar Jahre gedauert, bis ich jetzt so weit bin.
Maria Leiene hat sich diese härtere Haltung mit der Zeit angeeignet. Sie entspricht jedoch nicht ihrem Naturell. Lieber arbeitet sie mit Freundlichkeit und einem Schuss Humor. Gefährlich könne sie keinesfalls sein, Einfluss habe sie wenig, Macht gar nicht. Maria Leiene schottet sich aus guten Gründen ab. Sie schläft ruhiger, wenn sie sich nicht zu häufig klar macht, was für Informationen und Geschäfte täglich über ihren Schreibtisch gehen. Der psychologische Druck ist geringer, wenn sie sich machtlos denkt.
Ja, ich bin als jetzt keine wichtige Person. So ein bisschen dieses Machtgefühl, das ist da, das existiert. Das kommt daher nichts ohne mich. Ne? Es geht nur über meinen Tisch her oder nur über meine Person, sonst kommen sie nicht zum Vorstand. Und ich denke, das ist ja schon dieses Machtgehabe oder Machtgefühl. Und wenn es noch so winzig ist, ne?
Auch heute sind in den Büros die klassischen Sekretärinnen-Tugenden gefragt. Ohne die geht es nicht. Das sind Höflichkeit, Loyalität, Diskretion, Verlässlichkeit, aber auch Durchsetzungsvermögen, Entschiedenheit und Hartnäckigkeit. Die Frauen beherrschen sie aus dem FF. Es sind ihre Machtmittel, die einzigen neben dem Anruf beim Chef.
Also eine Sekretärinnenstelle ist eine Verbindungsstelle, die auch Vertrauen und Verschwiegenheit erfordert.
Diplomatie und vor allen Dingen Höflichkeit. Immer höflich bleiben. Das war das A und O in der Industrie damals. So wurde man auch geschult und das war wichtig. Immer die Höflichkeit wahren und immer möglichst nicht in die Karten gucken lassen. Ne?
Ich habe also im Laufe der Zeit schon gemerkt, wie ich die Menschen hier beobachte. Also fühlt er sich nicht oder irgendwas stimmt doch da nicht. Auch an der Stimmlage, am Aussehen. Also sie merken das, man sieht es einfach nachher, man hört es und man riecht es fast schon. Ne? Also sie bekommen das alles mit, automatisch.
Neben den offiziellen Sekretärinnen-Tugenden gilt es, subtilere Fähigkeiten zu entwickeln. Einfühlungsvermögen, das Deuten können der nichtsprachlichen Signale bis hin zum Erspüren von Stimmungen und Atmosphäre. Es ist wichtig, Situationen und Verhaltensweisen richtig einzuschätzen, Status- und Machtspiele zu erkennen und flexibel darauf zu reagieren. Gefragt ist Geistesgegenwart und nicht zuletzt schauspielerisches Talent.
Auf jeden Fall spiele ich verschiedene Rollen, weil das bringt die Tätigkeit mit sich. Man muss von einer Rolle in die andere schlüpfen und man hat auch oft nicht viel Zeit dafür, sich umzuschlüpfen.
Schließlich gibt es da auch noch die unlauteren Mittel, die ebenso legitim sind, je nach Situation. Dazu gehören die Einschüchterung, das Lügen, das Drohen.
Eine Sekretärin lügt auch für einen Chef.
Man muss natürlich dem Chef gegenüber loyal sein und daraus resultieren dann auch oft die Reaktionen, dass man beispielsweise abblockt, was dann die anderen, die gerne Termine beim Chef haben möchten, ja immer als unangenehm empfinden. Also man hat dann leicht den Ruf eines Cerberus.
Tatort Botschaft. Sabine Schmidt bewegt sich im sensiblen Aufgabenfeld der Politik. Sie hat gerade eine 8-jährige Tätigkeit für einen Botschafter beendet und wechselt demnächst in ein Ministerium. Sie ist gerne Sekretärin, auch mit ihrem abgeschlossenen Hochschulstudium der englischen Literatur und der Ostasienwissenschaften.
Eine Sekretärin übt nicht direkt Macht aus. Der Chef ist derjenige, der offen Macht haben möchte, deswegen ist er Chef geworden. Ich für meinen Teil zum Beispiel hatte nicht den Mumm, eine machtvolle Position anzutreten, sonst hätte ich Manager werden müssen, ich hätte mein Leben anders gestalten müssen. Insofern kann man sagen, manche Sekretärin partizipiert an der Macht ihres Chefs. Und es ist aber natürlich trotzdem ein unheimlich angewiesenes Verhältnis. Also der Chef, wenn er denn seine Sekretärin als jemanden nutzt, der ihn entlastet, muss sehr viel an Wissen abgeben. Und Wissen ist Macht.
Neben den üblichen Büroaufgaben gibt es für Sabine Schmidt oft heikle Situationen zu lösen, die absolut vertraulich sind. Dazu gehört zum Beispiel, den Aufenthaltsort von Prominenten herauszufinden. Frau Schmidt hat mit der Zeit gelernt, wie man an wichtige, scheinbar unerreichbare Informationen kommt.
Wenn man sagen kann, man kann irgendwelche Leute nicht erreichen oder so, bekommt man das schon noch auf andere Methoden heraus, indem man weiß, welche andere Persönlichkeit zum Beispiel einem helfen könnte. Ein Concierge, ein Hotelconcierge ist immer sehr hilfreich. Also es gibt immer noch irgendwelche Personen, die man aber nie ausnutzen darf.
Hier kommen die geheimen Sekretärinnen-Tugenden zum Einsatz, über die sich jede Top-Sekretärin ausschweigt. Das Zauberwort heißt Kontakte. Kontakte zu anderen Sekretärinnen, Kontakte zu wichtigen Verbindungsleuten, zu Ansprechpartnern, die sich Frau selbst aufgebaut hat.
Ich habe solche Personen, solche Kontakte auch nie privat genutzt, weil es geht immer nur dann, wenn die Leute sich absolut darauf verlassen können, dass man weder darüber spricht, noch das in anderen als Notfällen ausnutzt. Und das, würde ich sagen, ist, glaube ich, auch ein bisschen der Unterschied zwischen jemandem, der seinen normalen Arbeitsalltag regelt und jemand, der für seinen Chef versuchen muss, so ziemlich alles zu erledigen. Im legalen Rahmen natürlich.
Im Klartext heißt das, es muss geschmiert werden, es müssen Leute hinters Licht geführt oder reingelegt werden. Der Einsatz der sogenannten weiblichen Reize ist dann noch vergleichsweise harmlos.
Weiblicher Charme ist immer sehr hilfreich, denn Menschen blockieren sehr schnell, wenn man auf eine fordernde oder dominante Art mit ihnen umgeht. Hinter einem steht die Aufgabe und man muss sie schnell umsetzen. Das verlangt natürlich ein gewisses Auftreten, auch Durchsetzungsvermögen. Aber auch beim Durchsetzungswillen darf nie ein Auftrumpfen dabei sein, sonst wird man Schwierigkeiten haben. Denn die Macht der anderen ist natürlich auch, Dinge abzublocken.
So diskriminierend es ist, das Klischee von der Sekretärin als Dummchen hilft manchmal sogar weiter. Jedenfalls ist das die Erfahrung von Sabine Schmidt.
Als Frau kommt man sowieso immer an mehr Informationen heran, weil Männer einen immer unterschätzen und denken, eine Frau ist harmlos. Sie trauen der Frau nicht zu, dass sie vielleicht psychologisch geschickt ist und Informationen bekommen möchte, die der andere einem eigentlich nicht geben darf oder einen irgendwo hinlässt, wo man nicht rein darf.
Top-Sekretärinnen zeichnen sich dadurch aus, dass sie knifflige Situationen schnell und unauffällig lösen können, ohne viel Aufhebens davon zu machen, mit Mitteln, über die sie Stillschweigen bewahren. Sabine Schmidt kann inzwischen das große Einmaleins der höheren Sekretärinnenkunst von vorne und hinten buchstabieren. Es ist so etwas wie eine Geheimlehre für Eingeweihte, nirgendwo nachzulesen, allenfalls verschlüsselt. Die Regeln für diese verschwiegene Kommunikation lernt die Sekretärin im praktischen Umgang mit diesem Gefälligkeitsnetz, in dem die Informationen fließen.
Durchtrieben sein ist nicht das richtige Wort. Also Tricks ist immer so negativ. Das ist dann teilweise auch Detektivarbeit rauszufinden, wo jemand ist. Diese Storys, die existieren, sagt man nur vertraulich zwischen Sekretärin so. Als, das sind die i-Tüpfelchen, wenn man etwas geschafft hat, das rauszubekommen, was man eigentlich nicht hätte rausbekommen können. Wenn man das schafft, ist es natürlich die Sahne auf der Torte des Berufs.
Sekretärinnen wissen, wie Menschen funktionieren und gehen damit um. Wenn sie wollten, könnten sie damit für manch einen gefährlich werden. Was für ein Glück, dass Sekretärinnen selten daran interessiert sind, ihre Macht auszuspielen. Ihre Netzwerke greifen in die der Chefs, der Vorstände, Politiker und Botschafter. Kaum anzunehmen, dass eine Sekretärin nicht weiß, was läuft, zum Beispiel ein illegaler Deal. Eine echte Sekretärin hat für solche Situationen die richtige Nase.
Riechen, da kann man dran riechen, wenn man solche Sachen bekommen würde, wie einen Umschlag irgendwie, da kann man dran riechen, dass das nicht in Ordnung ist. Und sowas wäre absolut nicht angemessen, einen Geldschein zu überbringen. Oder mehr. Bei sowas Sache wie so einem Umschlag mit Geld. Also ich meine, das ist ja wohl relativ eindeutig, außer wenn der jetzt gerade Mercedes bar bezahlt hat, wobei man heute auch nicht mehr Autos bar bezahlt.
Uhr, Bayern 2 Radio. Welt am Abend.
Am Mikrofon Ingrid Grün, grüß Gott. Die Reformpläne des europäischen Agrarkommissars Fischler sind umstritten. Fischler hat seine Vorschläge heute in Brüssel vorgestellt. Die EU-Kommission hat sie gebilligt. Aus Brüssel berichtet Ulrike Bosse.
Die europäischen Steuerzahler sollen mehr bekommen für das Geld, das sie in die Agrarpolitik stecken. Qualität der Lebensmittel und Schutz der Umwelt sollen deshalb in den Mittelpunkt der europäischen Agrarpolitik rücken. Zugleich soll für die Bauern ein sicheres Einkommen und ein ordentlicher Lebensstandard gewährleistet werden. Dafür reichen Retuschen nicht aus, begründete EU-Kommissar Franz Fischler die Vorschläge der EU-Kommission für eine tiefgreifende Agrarreform.
Es genügt keine Kosmetik. Wir brauchen, wenn Sie so wollen, ein Facelifting, um der gemeinsamen Agrarpolitik ihre Glaubwürdigkeit zurückzugeben.
Fischler will als Kern der Reform die Auszahlungen von Hilfen an die Bauern von der Produktion abkoppeln. Stattdessen soll es, orientiert an dem, was die Höfe bisher an EU-Hilfen bekommen, ein einheitliches Hofeinkommen geben, wenn die Landwirte bestimmte Qualitäts- und Umweltstandards einhalten.
Wir wollen Bauern nicht für Überproduktion, sondern für das bezahlen, was die Gesellschaft will. Sichere Lebensmittel, lebendige ländliche Räume und eine intakte Umwelt.
Fischler will außerdem die Direktbeihilfen, außer bei besonders kleinen Höfen, um jährlich 3% kürzen, um bis zu 20% gegenüber der jetzigen Summe. Das so frei werdende Geld soll umgeleitet werden in die Förderung des ländlichen Raumes. Auf gehörige Einbußen müssten sich allerdings große Betriebe einstellen, denn Fischler schlägt eine Obergrenze für die Direktbeihilfen vor.
Zusätzlich ist dann eine Obergrenze von 300.000 Euro pro Betrieb vorgesehen. Und hier bleiben die Mittel in jenen Staaten, in denen diese Mittel zustande kommen.
Betroffen von der Kappungsgrenze wären vor allem große Betriebe in Ostdeutschland. Das Geld, das ihnen verloren geht, stände aber der Bundesregierung zur Förderung des ländlichen Raumes zur Verfügung, sodass zumindest durch diese Maßnahme die Nettozahlungen Deutschlands an die EU nicht größer würden. Um Arbeitsplätze in der Landwirtschaft zu schützen, sieht Fischler zusätzlich zu den Direktbeihilfen Freibeträge vor. 5.000 Euro pro Jahr für die ersten beiden und 3.000 Euro für jeden weiteren Mitarbeiter. Unter dem Strich würde die Agrarreform zunächst zu keinen Einsparungen führen. Sie bewegt sich in dem Rahmen, den die Staats- und Regierungschefs bis 2006 beschlossen haben. Die Osterweiterung würde durch die Reform nach Meinung Fischlers allerdings erleichtert.
Die Reformvorschläge für die Landwirtschaft sind auch Thema des Kommentars. Fischlers Agrarkonzept sei nachhaltig und zukunftsweisend, urteilt Ludwig Gruber.
Agrarkommissar Franz Fischler hat die Ärmel hochgekrempelt. Seine Vorschläge können sich sehen lassen. Kernstück des Konzepts: Die direkten Einkommenshilfen sollen künftig nicht mehr als Tier- und Flächenprämien, sondern als Betriebsprämie bezahlt werden. Damit werden die Brüsseler Gelder von der Produktion abgekoppelt. Das hat gleich mehrere Vorzüge. Erstens, das Einkommen der Bauern wird weiterhin gestützt. Die Agrarpolitik bleibt für die Bauern im Grundsatz verlässlich. Denn ohne Geld aus Brüssel, das räumen selbst Kritiker ein, müsste ein Großteil der bäuerlichen Betriebe dicht machen. Zweitens, die unternehmerische Freiheit der Landwirte wird gestärkt. Bullen nur deshalb zu produzieren, weil es für jedes erzeugte Tier eine Prämie gibt, macht keinen Sinn mehr. Erzeugen, was der Markt verlangt, ist angesagt. Das Geld aus Brüssel fließt nach Fischlers Konzept trotzdem. Die Gefahr einer unsinnigen Überschussproduktion wird gemindert. Drittens, die tiergerechte, umwelt- und qualitätsorientierte Agrarerzeugung wird gestärkt. Denn gezahlt wird nur, wenn der Bauer, was gesellschaftlich erwünscht ist, bestimmte Standards einhält und das ohne Wettbewerbsverzerrung EU-weit. Der Natur dient auch die sogenannte Modulation, mit der schrittweise Geld aus der intensiven Getreide- und Tierproduktion in extensivere Bewirtschaftungsformen und Agrarumweltmaßnahmen umgeschichtet werden soll. Selbst sozialpolitischen Erfordernissen trägt Fischler Rechnung. Vereinfacht gesagt sollen die Direktzahlungen an Betriebe, die viele Arbeitskräfte beschäftigen, weniger stark gekürzt werden. Schon kursieren Schätzungen, wonach in der ostdeutschen Landwirtschaft Tausende von Arbeitsplätzen wegfallen. Doch von solchen Zahlen sollte man sich nicht schrecken lassen. Wenn gegenwärtig 2000 Hektar Betriebe mit großen Maschinen und einer Handvoll Arbeitskräfte jährlich 600.000 Euro und mehr an Direkthilfen kassieren, dann hat die Gesellschaft dafür, gelinde gesagt, kaum Verständnis.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 258. In Deutschland gibt es sowohl im Radio als auch im Fernsehen auch Sendungen der evangelischen und der katholischen Kirche. So eine Sendung des Deutschlandfunks, die sonntags morgens gesendet wird, dauert 1/4 Stunde. Am Sonntag, den 23. September 2001, war für diese Sendung der Hörfunkbeauftragte der katholischen Kirche verantwortlich. Dabei ging es um den richtigen Gebrauch von Besitz und Reichtum, also um den rechten Gebrauch im Sinne des Christentums und der katholischen Kirche. Jesus hat gesagt, dass man nur entweder Gott oder dem Geld dienen kann. Deshalb soll man sich als Christ vom Geld unabhängig machen. Aber da Gott die Welt geschaffen hat, gibt es in dieser von Gott geschaffenen Welt nichts, das an und für sich schlecht wäre. Auch als Christ darf man sich über alles Schöne freuen und darf genießen, was es Gutes gibt. Man darf sich auch darüber freuen, was man besitzt. Jesus war ja auch selber Hausbesitzer. Wichtig ist nur, dass man von seinem Besitz nicht abhängig wird. Schon in den frühchristlichen Gemeinden war der Umgang mit dem Besitz zum Problem geworden. Da hat Jesus seinen Anhängern gesagt, sie sollen andere an dem, was sie besitzen, teilhaben lassen und sie sich auf diese Weise zu Freunden machen. Wer leichten Herzens etwas weggeben kann, bekundet damit die Relativität des Besitzes und macht sich davon innerlich unabhängig. Wer Freunde, Verwandte oder reiche Nachbarn zu einem guten Essen einlädt, kann erwarten, dass sie ihn zum Dank dafür auch wieder einladen. Nur wenn man arme Leute zu so einem Essen einlädt, kann man hoffen, dass Gott das als gute Tat anerkennt. Das bezeichnet Jesus als Klugheit. In einem Gleichnis spricht er jedoch von einem klugen Verwalter, der seine Unabhängigkeit vom Geld auf eine etwas ungewöhnliche Weise zu erkennen gibt. Dabei handelt es sich nicht um seinen eigenen Besitz, sondern um den seines Herrn. Als Verwalter soll er dafür sorgen, dass der Besitz seines Herrn größer wird. Aber er hat das Vermögen seines Herrn nicht sinnvoll eingesetzt. Dadurch hat es an Wert verloren und deshalb wird er von seinem Herrn entlassen. Damit, was er daraufhin tut, vergrößert er den Schaden für seinen Herrn, denn er lässt die Gläubiger einen nach dem anderen zu sich kommen, fragt sie, was sie seinem Herrn schuldig sind und gibt dann jedem seinen Schuldschein und fordert ihn auf, seine Schuld um 20% oder auf die Hälfte zu reduzieren. Dadurch wird sein Herr als Gläubiger geschädigt, aber Jesus spricht nur davon, dass dieser unehrliche Verwalter klug ist, denn Er nimmt nichts vom Besitz seines Herrn für sich selber. Dabei ist er aber nicht selbstlos, denn er verwendet einen Teil des Besitzes seines Herrn, damit die Leute, deren Schuld reduziert worden ist, ihn in ihre Häuser aufnehmen, wenn er als Verwalter abgesetzt ist. So ähnlich soll man sich als Christ verhalten, aber natürlich nicht dazu den Besitz eines anderen verwenden, sondern andere an seinem eigenen Besitz teilhaben lassen. Bei diesem Gleichnis bedient sich Jesus eines Verfremdungseffektes, denn zunächst wundert man sich darüber, dass er diesen Betrüger lobt, dessen Herr durch ihn schon geschädigt worden ist und nun noch einmal geschädigt wird. Aber Jesus will mit diesem Gleichnis sagen, dass es klug ist, sich von der Abhängigkeit von Besitz und Wohlstand frei zu machen. Und ein Weg zu dieser Freiheit ist das Abgeben von Besitz. Darum geht es Jesus. Gott und Geld sind wie zwei Herren und man kann nicht beiden dienen. Jesus warnt davor, dass einen der Reichtum davon abbringen kann, was einen wirklich reich macht. Diejenigen, die viel besitzen, können sich leicht mit dem zufrieden geben, was sie besitzen, sodass sie nicht mehr an Gott denken. Deshalb haben Reiche es schwerer, in den Himmel zu kommen als Arme. Deshalb sollen wir unsere Einstellung zum Besitz und dessen Gebrauch überdenken. Dazu fordert die katholische Kirche mit dieser Sendung auf. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 258. Danke.